Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast mit meinem lieben und endlich wieder anwesenden Freund Lars Fischer. Hallo Lars und meiner Wenigkeit. Ja, ich bin Silvio Nitscher. Hey Lars, wo bist du?
Kuckuck. Also ich bin nicht in Kuckuck, ich bin in Griechenland gerade und habe mich hier für diesen Podcast in einem so kleinen Berghotel verschanzt, südlich des Olymp.
Wow.
Bin zur Abwechslung mal auf Dreharbeiten unterwegs.
Du darfst mal was aufnehmen, darfst mal was filmen.
Und ich hab letztes Mal entschuldigt gefehlt, aber ich wurde mehr als würdig vertreten, habe ich gehört.
Ja, ich habe dich vermisst, ich habe dich wirklich sehr vermisst, aber ich fand es sehr interessant, dass der liebe Christian, der für dich eingesprungen ist und der dich mehr als ersetzt hat, so rein von der Akustik.
Wie bitte? Das habe ich befürchtet. Jetzt liegt die Latte unerreichbar hoch für mich.
Du wirst dich endlich mal anstrengen müssen. Ja, ich glaube, das schaffst du.
Inhalt muss hin.
Wir können ja heute vielleicht mal ein Thema nehmen, was dir vielleicht auch ein bisschen liegt. Dann kannst du so die Grundqualität ein bisschen heben.
Kann ich ein bisschen glänzen? Los geht's.
Dachte eventuell, weil du in der Nähe des Olymps bist, was ja so rein vom Bildlichen schon mal sehr, sehr imposant ist, könntest du ja so einen kleinen Weinfilm mitbringen, aufnehmen. Also einen Film, wo du Wein trinkst, das dürfte nicht so schwer sein. Nee. Im Hintergrund des Olymps. Ich hoffe, dass da derzeit nicht mehr brennt. Also da, oder sieht man was von dem Brennen?
Ich habe ja gehofft, dass es hier ein bisschen wärmer ist, aber hier sind 14 Grad, also hier brennt nichts mehr. Das ist durch das Thema, glaube ich, für dieses Jahr mit Waldbränden in Griechenland. Ja, Weinfilme? Ernsthaft?
Wär in der Tat ein großer Wunsch von mir, weil ich natürlich glaube, dass ich bei Weitem nicht alles kennen kann, was es dort an Weinfilmen gibt. Und dadurch, dass es ja dein Metier ist, ich einfach erhoffe, dass du mir vielleicht erzählst, was du wertschätzt, was du gut findest, warum du es gut findest, und warum dieses Thema Weinfilme eigentlich komplett weltweit nirgends bespielt wird. Das ist ja eigentlich eins, was so viele Grundlagen bietet, sei es vom Bildlichen her, sei es von den Menschen, von den Stories, von dem Background, von Winzerseite oder eben von verkaufender Seite. Es gibt ja so viele Ansätze, um einen Weinfilm zu produzieren, aber keiner aus eurer Branche macht es. Warum nicht?
Also an der Stelle müssen wir einmal erwähnen, dass Silvio, du und ich, wir haben das gemacht und sogar ziemlich erfolgreich mit den Weinmachern Mitteldeutschlands für den MDR. Aber ich glaube, da haben wir uns halt auf das konzentriert, was am entscheidendsten ist in meinen Augen, nämlich die Geschichte, das Porträt des Winzers, und weil das ist das Spannende. Ich glaube, man muss ja mal prinzipiell unterscheiden zwischen dem Fiction- und Non-Fiction-Bereich, sprich Spielfilm und Doku. Und in dem Doku-Bereich oder in dem Doku-Nachrichten-Magazin-Bereich, da also die älteren Herrschaften, die da jetzt programmverantwortlich sind, Chefredakteure, Fernsehdirektoren, die kriegen sofort so ein nervöses Augengucken, wenn da einer mit Wein anfängt, weil die dann immer nur so den klassischen Bericht so und so viele Tonnen gelesen, Öxle hin und her, danke.
Aber sind das aber alles alte Leute, die Entscheider bei euch in der Branche? Nein. Und es sind ja auch garantiert Weintrinker dahinter, die dann irgendwo die Leidenschaft teilen möchten.
Also im Öffentlich-Rechtlichen, ich bin ein großer Fan des Öffentlich-Rechtlichen, aber das sind dann schon ältere Strukturen, sage ich jetzt mal. Und wann immer ich jetzt auch neuere Produktionen sehe oder wann immer es mal wieder um Reisen durchs schöne Land geht und wenn dann so ein Winzer besucht wird, ist an Altbackenheit nicht zu überbieten. Und da kann ich sogar verstehen, dass man sagt, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Das Kochen wurde das auch immer gesagt. Na, Kochen braucht kein Mensch, Kochen im Fernsehen ist das. Also ich kenne einen Fernsehdirektor, der jetzt allerdings auch jetzt durch was anderes macht, der immer gesagt hat, ach, Kochen ist tot, Kochen ist tot. Und dann wurde eine Nummer nach der anderen neu produziert und dann hat schließlich Netflix mit Chefshebel entschieden, Kochen ist wirklich nicht tot.
Das war aber auch ein genialer Schachzug, oder? Also Netflix und Chefshebel
war... Was heißt genial? Es war, da hat jemand mit Entschlossenheit genau das gemacht, was man machen muss, nämlich Porträts dieser Menschen gezeichnet. Und ich finde, da gibt es noch einen kleinen Unterschied zum Wein, dass das Kochen oder eben diese Gerichte einfach wahnsinnig optisch sind. Klar, irgendwie Morgennebel im Weinberg ist auch toll, da gibt es verschiedene Sachen, aber wenn du jetzt diese wirklich Künstler und Ästheten wie so Grand Achatz oder keine Ahnung, Alex Atala oder sowas, die erstmal an sich schon wahnsinnig krasse Typen sind mit einer ganz starken Biografie, die es zu erzählen gilt, und dann auch noch solche optischen Dinger dahin ballern, das sieht dann schon stark aus.
Das hast du beim Wein aber auch. Also du kannst eine perfekt gereifte Weintraube nehmen und das ist optisch eben auch was absolut Geniales, und allein bei der Weinproduktion. Du musst ja auch nicht nur das Schöne zeigen, du kannst ja auch irgendwo das nicht so schön, ich will nicht sagen das Eklige zeigen, wenn da irgendwelche Käfer mitgepresst werden oder was auch immer. Also es gibt ja auch nicht so optimale, oder dass du einfach über den
Chemikalien. Die kleine Maus, die in den Tank gesprungen ist.
Ja, sowas in der. Und dann nochmal rausguckt. Und du kannst so wie bei Titanic, wenn er da so abtaucht, kannst du die mal.
Nein, das wird schlimm. Ja, was macht dann ja die Maus im Tank? Das ist nicht schlimm. Also besser, okay. Mit dem Alkoholgehalt alles aseptisch.
Ich glaube aber, der große Schachzug bei Chef's Table, und das ist jetzt ein ganz, ganz großes Halbwissen, ist, dass die nicht versucht haben, das im traditionellen Sinne aufzunehmen, sondern dass die das mit Tierfilmern gemacht haben. Und dadurch eine ganz eigene Dramaturgie dort reingebaut haben, also eigentlich einen Tierfilm mit Köchen, passt ja auch irgendwo, hingezaubert haben und somit einen ganz anderen Point of View und über diese ganze Thematik gelegt haben. Stimmt das oder hast du das mal gehört?
Ja, also die haben eine andere, die wollten eben nicht diese klassischen Kochjungs haben. Und am Ende ist es immer eine Frage des Formats. Ich meine, auch im deutschen Fernsehen gibt es das ja auch mit Kitchen Impossible. Wobei es dann doch da auch ein bisschen ums Gericht geht, aber es geht ja vor allem um den Clash zwischen den zwei Jungs, die es, also Tim Meltzer, und dann kommt ja lange nichts, maximal noch dem Rau und dann alle anderen. Aber das funktioniert ja, weil das ist auf diese Persönlichkeit und das Porträt zugeschnitten. Und bei Chef's Table war es eben auch so, dass man eben gesagt hat, wir wollen da eben nicht es geht nicht um Rezepte. Das ist vollkommen egal, was da die Zutaten sind oder wie dieses Gericht gemacht wird. Ich meine, es ist ja sowieso ausgeschlossen, das weißt du selber besser als alle anderen, wenn ein Drei-Sterne-Koch irgendwie ein Sößchen macht, da haben da 14 Mann mitgearbeitet, besteht aus 88 Brühen und sonst was. Das ist nicht nachkochbar. Und darum geht es eben auch gar nicht so. Es geht um den Weg dieser Menschen. Also wir waren bei Grand Hatz vorhin. Grand Hatz mit seiner Krebserkrankung ewig nichts geschmeckt, Geschmackstabelle aufgestellt und dann an dieses Niveau hochgekocht. Ja, der hat die ganze Rezeption des Essens ja auch verändert. Also es geht am Ende um Biografien. Und das, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist eben das, was man im Fernsehen bei Wein auch machen kann, wenn man, ich sage jetzt mal, einen entschlossenen Menschen, der senden wird und will, findet, der sagt, okay, alles klar, die Biografien sind so stark, dass die ureigenste Geschichte des Winzers spannend ist. Ja, und davon gibt's, wissen wir beide, wie Sand am Meer, vielleicht nicht ganz, aber doch viele, 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 viele tolle Leute in Deutschland, die wahnsinnige Typen sind, wahnsinnige Typen manchmal auch, wo es absolut wert ist, diese Geschichte zu erzählen. Ich meine, wir machen seit 500 Jahren, erzählen wir uns Geschichten von anderen Menschen. Das in überspitzter Form nennt man Märchen, alles andere nennt man eben abendliche Geschichten erzählen, von Prinz sowieso oder keine Ahnung.
Es hängt also an eurer Branche, dass ihr euch einfach nicht traut, dass jemand nicht kreativ oder eben bissig genug ist, das in die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, ich platziere Weinfilme. Ich meine, Hollywood hat doch gezeigt, dass es funktioniert. Also es gibt ja so einige doch interessante und auch erfolgreiche Filme in Hollywood, die gezeigt haben, dass das Thema interessiert.
Also was jetzt Hollywood-Filme betrifft, fällt mir tatsächlich nur einer ein, der allerdings auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Das hier Ein gutes Jahr mit Russell Crowe, immerhin von Ridley Scott.
Ich liebe ihn.
Produziert, der ja auch eigentlich, der in dem Buch entnommen ist, Ein guter Jahrgang. Ne? Das ist eine reine Werbegeschichte, A, für französischen Wein, B, für die Franzosen, C, dafür unbedingt ein Weingut zu kaufen oder zumindest mal zu besitzen und einfach da den ganzen Tag rumzuhängen und jemanden zu haben, der den Wein für einen macht und man ihn nur austrinken muss. Also absolut. Das ist ein wahnsinnig geiler Film und da geht's aber auch ja am Ende immer nur um die Geschichte, ja. Diese Lebensgeschichte und dieses Lebensgefühl, und das transportieren sie wahnsinnig gut.
Richtig, also das ist so einer
der Filme. Aber danach kommt nicht, also zu Hollywood, also Fiction-mäßig fällt mir dann damit,
wird es dann dumm. Doch. Ich weiß nicht, kennst du Der Wein und der Wind? Der kam 2017 oder 2018 raus. Das ist eine Geschichte von drei Schwestern.
In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich natürlich so ein bisschen rumgegoogelt und das auch bei Amazon gefunden und gesehen und kann da jetzt nicken, ja, weiß ich, gibt es, aber zugegebenermaßen, nein, ich weiß nicht, was der Inhalt ist.
Ein herrlicher Film, der bekannt oder der bekannte Lieblingsfilm vieler Winzer, weil er auf einer emotionalen Ebene spielt, aber auch sehr viel Authentizität, sehr viel Wissen, sehr viel Intellekt und auch sehr viel Weinintellekt mitgibt, aber das eben ohne irgendwie plakativ das rüberzubringen. Es sind drei Schwestern, die sich entfremdet haben. Der Vater erkrankt, die Schwestern müssen das Weingut übernehmen. Er spielt im Himmel des Weins, im Burgund. Riesenempfehlung. Also kann ich jeder, der Wein der Wind nicht kennt, wird auch im Fernsehen hin und wieder ausgestrahlt oder eben, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es den auf Netflix gibt. Aber zumindest bei Amazon gibt es den wahrscheinlich, dass man ihn sich da runterladen kann. Also große Empfehlung, da lohnt es sich bestimmt auch, diese DVD zu kaufen, wenn man den Film nicht nur einmal schaut. Also das wäre für mich einer der Filme, den ich jeden ans Herz legen möchte. Entgegen, und das finde ich eben so skurril, einem der bekanntesten Filme, die es gibt, einer, der glaube ich auch, ich glaube, über 80 Preise abgeräumt hat, und das ist Sideways. Also viele lieben ja Sideways, ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Es ist für mich eine solche dermaßen plakative Darstellung von verschiedenen
Weinträgern. Den hast du auch als DVD zu Hause, oder was?
Den habe ich in der Tat leider als Werbegeschenk bekommen bei einer Kalifornien-Veranstaltung. Und daher habe ich ihn, aber ich mag ihn nicht. Ich mochte ihn damals nicht. Jeder hat davon geschwärmt. Aber es ist für mich so ein Klassendenken von Weintrinkern. Das finde ich absolut schrecklich. Ich finde es gut und ich finde es eben auch spannend, wenn man dort auch sieht, wie Industrie letztlich funktioniert, weil dank dieses Films hat ja allein die Pinot-Industrie in Kalifornien einen Riesenaufwind genommen. Also wurde ja komplett neu definiert. Es wurden aber eben auch Rebsorten wie Merlot zum Beispiel absolut deklassiert und es prägt viele Geschmackseinstellungen der Weintrinker auf extreme Weise. Wenn sie so einen Film gucken, sagen, okay, das eine ist das Edle, das andere ist das nicht Edle und das wird dort dermaßen Hollywood-mäßig, kitschig, plakativ dargestellt, noch nicht mal schöne Bilder, blöde Story, ich mag Sideways nicht. Kennst du Sideways?
Auch da muss ich sagen, nein.
Also, wir müssen einen Filmabend einlegen, Lars.
Ja, also da schließe ich noch eine Frage an. Also, hast du eine DVD-Sammlung zu Hause oder was?
Also ich habe noch aus meinen alten Zeiten, ich bin halt so ein totaler Messi, das sieht man auch an meiner Weinkarte, ich kann Dinge nicht wegschmeißen. Und deswegen habe ich noch DVDs, aber eigentlich bin ich aktiver Netflix-Gucker oder keine Ahnung, also
Streamer
oder Mediathek ja. Oder also ich mag
oder Disney oder Amazon oder was auch immer.
Ich mag diese Neuzeit, wo man eben jetzt in dem Augenblick auf etwas zurückgreifen kann. Stimmt das, dass das analoge Fernsehen, dass das totgeschrieben wird? Also das Stream in
es
der
Tat. Es gibt analoges Fernsehen ja so eigentlich fast gar nicht
oder mehr. Digitales, zumindest mal digitales Fernsehen, aber dieses das Programm.
Das Lineare, Fernsehen, meinst
das du? Das Lineare, ach, schweres Wort.
Das ist auch ein Fachbegriff, den kein Mensch braucht. Also klar, das klassische lineare Fernsehen wird, glaube ich, so langsam den Geist aufgeben. Da sind allerdings auch zum Großteil die Fernsehmacher, gerade im von mir so geliebten öffentlich-rechtlichen Bereich, auch durchaus selber dran schuld.
Ja, okay.
Was da übrig bleiben wird, glaube ich, sind Nachrichten und irgendeine Art von Live. Also alles, was in echt passiert und jetzt übertragen wird, sei es irgendwie eine Sportveranstaltung oder eine große Show oder sowas, das wird alles live bleiben, der Rest wird in irgendwelche Mediatheken und sowas gehen. Und da ist die Frage, wie sich die durch unsere Gebühren finanzierten oder durch Werbeeinnahmen finanzierten Fernsehanstalten eben platzieren und ob es irgendwie gelingt, an Netflix, Disney, Apple und Co. irgendwie Anschluss zu halten. Die, und das muss man natürlich fairerweise aussagen, wenn jetzt Netflix und Apple und so weiter, wenn die jetzt entscheiden, oder Amazon, wir produzieren was und wir entscheiden uns zum Beispiel, um jetzt mit den beiden Weltstars Lars Fischer und Silvio Nietzsche eine Weinserie zu machen, dann packen die dafür richtig Geld aus, weil das natürlich etwas ist, was weltweit gesendet wird. Deshalb sieht halt Chef's Table eben auch so aus, wie es aussieht, ne? Weil da halt wahnsinnig viel Geld reingesteckt wurde, was sich ja aus deren Sicht gelohnt hat und eben auch gezeigt hat, dass das ewig totgesagte Kochen sehr wohl funktioniert, wenn man es entschlossen macht und sich auf die Geschichte konzentriert.
Was kostet so eine Serie? Was schätzt du?
Eine Folge wird so, also bis jetzt ich weiß es nicht, ne?
Ja, das ist klar.
Aber so in der Regel kann ich mir vorstellen, dass das so eine Folge schon eine Million kostet und eine Staffel, keine Ahnung, mit 6 dann eben entsprechend mehr.
Wow, echt?
Die packen aber locker noch mal ein, ja, die packen aber locker noch mal ein Drittel drauf an Werbegeschichten und sowas. Okay. Man darf man nicht vergessen, dass das vom Aufwand her anders ist, als wenn jetzt, ich sag mal, so ein klassisches Fernsehteam bei einem Winzer aufkreuzt oder bei einem Koch aufkreuzt. Mhm. Dann sind die Amerikaner auch ganz anders drauf, weil sie auch schon den Benefit quasi mit einrechnen. Also nicht nur die reinen Produktionskosten von, was weiß ich, 100.000 Euro, sondern sie eben auch sagen, ja, das bringt euch so und so viel. Also ist meine Idee, das zu machen, so und so viel wert. Hm. Und dann muss ein Drehbuch geschrieben werden. Dann sind diese Pitches, also die Anbieterverfahren für sowas auch wahnsinnig komplex. Also es ist halt nicht so, dass dann irgendwie, ich rufe da mal den Netflix-Chef an, sag, ja, bitte eine geile Idee, dann sagt er, alles klar, wunderbar, legst du mal los, sondern dann ist, wird sehr viel, ja, gibt es sehr viel Schriftverkehr und dann geht's los.
Das wäre meine Idee, dass ich sage, ich rufe den Netflix-Chef an, der weiß, ich mache gute Sachen, ich mache mal eventuell ein bisschen was mit Wein, mach mal. Dafür ist die Kiste zu teuer.
Ja, im Großen und Ganzen wird es schon so laufen, aber der, ja. der, also wenn man den Prozess sehr stark verkürzt, ja, aber den ist natürlich, also wenn ich jetzt ein Streaming-Portal habe, das weltweit funktioniert, na, dann kommen diese ganzen Untertitel, verschiedenen Sprachen, also der ganze Produktionsaufwand dahinter ist ein ganz anderer. Auch die Aufarbeitung, die Bereitstellung, das ist halt nicht so, wir machen einen Film, geben quasi die Kassette, also um jetzt mal in deiner Welt zu sprechen, die VHS-Kassette beim WDR oder beim MDR ab. Und dann wird das schon werden. Da ist noch ein bisschen mehr Aufwand. Insofern ist der Preis, wie auch immer man das sieht, gerechtfertigt.
Das habe ich aber, ja, aber auch schon bei uns gemerkt. Also die Zeit, die wir beide aktiv miteinander verbracht haben beim Winzer, das war ja ein absoluter Bruchteil dessen, was du dann danach noch fürs Schneiden, für die Musikeinspielung, für Trailergestaltung und gebraucht hast. Das, also ja, da habe ich das erstmal.
Die Dreharbeiten sind leider immer, das spüre ich jeden Tag immer wieder. Ja. Also auch gerade bei meinen Reisen, die ich jetzt so mache im Ausland, das Drehen ist immer ganz toll. Ja, aber der große Rattenschwanz kommt dann eben immer noch. Ist aber beim Weinmachen ähnlich, ja. Also das im Weinberg sein ist wunderschön, ja. Dann stehst du trotzdem ewig im Keller oder sitzt im Büro, so als Winzer. Teil des Jobs.
Nee, glaube ich, da ist es eher ausgeglichen. Da
findest du? Also wenn ich jetzt bei meinen Cousin, die mögen natürlich auch, wer mag schon Büroarbeit, ne? Ja. Aber
ich glaube, es ist 50-50, nee, nichtsdestotrotz. Also das nicht nur vom Zeitaufwand, auch vom Arbeitsaufwand, weil viele, also auch modern denkende Winzer, einfach auch die Einstellung haben, der Wein wird im Weinberg gemacht. Und je mehr Pflege ich dem Weinberg zugestehe, also je mehr ich ihn umsorge, Sand umsorge, umso weniger Arbeit habe ich letztlich im Keller. Und da wird vieles dann irgendwo von alleine gemacht. Da hast du sehr, sehr viele Handgriffe. Du hast ja, was schätzt du, Thekenwissen? Thekenwissen? Rubrik.
Thekenwissen.
Was schätzt du, wie viel Entscheidung muss ein Winzer im Laufe eines Jahrganges treffen, um am Schluss den Wein zu haben? Also wie oft kann er was falsch machen oder mit wie vielen Entscheidungen lenkt er den Wein zu seiner Handschrift, dass man ihn erkennen kann? Also es sind Sachen so wie, entblätter ich heute, schneide ich Frostreben weg, wann steche ich ab, wann filtriere ich überhaupt? Nominal, wie viel Entscheidungen sind das?
Also wenn eine Frage so lang wie ein ganzer Aufsatz ist, dann ist es keine gute Frage, ne? Muss man ja mal so sagen. Zumindest eine sehr komplexe augenscheinlich, keinen blassen Dunst. Also gefühlt musst du 1000 Entscheidungen treffen. Wenn man das jetzt in die verschiedenen, keine Ahnung, 500, ich sag 500.
400. Also wie das letzte Mal gesagt, hast du ja schon, also bist du ja wirklich sehr gut, wenn es um Schätzungen geht. Mich hat das damals überrascht, dass man als Winzer also um 400 einzelne Prozesse weiß. Und da eben auch weiß, dass eine Fehlentscheidung komplett in die falsche Richtung tendieren kann. Also
die viel spannendere Frage ist doch, wer zum Henker hat sich hingestellt und das durchgezählt?
Na, die haben es versucht, also, teilweise anhand von Lehrbüchern dann einzuschätzen, was wo sie einfach sagen, dass nein. Ich habe das auch nur von jemandem gehört, der das gehört hat, der von seinem Cousin irgendwann eine Information bekommen hat. Aber es wirkt glaubwürdig und wenn man es eben auch anfängt nachzuzählen, dann ist das gar nicht so verkehrt. Also allein jetzt im Weinberg, gerade dieses Jahr. das also, so extrem. Komm,
ich finde, ja, aber nochmal eine coole Thekenwissen-Frage, mit der man wirklich angeben kann. Ey, also wenn jetzt ein cool. Raushaus, wenn jetzt ein Raushaus sitzt, dann also man weiß eigentlich, wie viel Arbeitsschritte so ein Winzer machen muss. Keinem Menschen ist klar, was da eigentlich alles dazugehört. Los, einen noch.
Ey, ich fand die cool.
Aber also gut, die ist jetzt so mittelprächtig zum Auftrumpfen. Okay, komm, einen noch. So für Menschen wie mich.
so einfache Fragen kenne ich nicht.
Einfache Frage, einfache Antwort. Aber mit möglichst großem Show-Effekt.
Oh, warte mal, ich setze das Thekenwissen, ich stelle das mal nach hinten an. Ich komm nachher nochmal. Ich muss mich mal nebenher irgendwie so ein bisschen drauf vorbereiten. Beim
Podcast belesen. Na gut, okay. wenn ich ein bisschen rede, noch mal ein bisschen im Buch blättern.
Komm, erzähl mir mal ein bisschen. Wir waren
eigentlich bei Weinfilmen.
Ja, ich wollte gerade sagen, erzähl mal bitte was, worüber du nichts weißt, also Filme. Filme, Weinfilme. Ich finde es interessant, und das finde ich eben sehr spannend, dass es zum Beispiel einen Weinfilm gibt, den ich persönlich eigentlich sehr von der Story wertschätze und wo ich aber dann, als ich ihn gesehen habe, total enttäuscht war, dass die Story völlig von der Realität abwich. Und das ist Bottle Shock. Bottle Shock hast du zufällig bei deiner Recherche auch mit
ja, hab ich
gesehen.
Auch.
Ist ja einer der Filme, wo man versucht hat, eine legendäre Situation, die 1976 in Paris stattfand, nochmal filmografisch aufleben zu lassen. Und das war The Judgment of Paris, also die große Verkostung von Paris, wo man kalifornische Weine, also neue Weltweine sozusagen, mit alte Weltweine, sprich mit typisch französischen Weinen, verglichen hat. Und Hauptakteur des Ganzen ist unter anderem Steve Spurrier. Das war ein Weinhändler, Weinkritiker, der als Amerikaner in Paris Fuß gefasst hat, einen Weinladen übernommen hat, eine Weinschule aufgebaut hat. Und in diesem Film wird dargestellt, dass eigentlich versucht wurde, dass der kalifornische Wein gegen französische Weine antreten kann, gegen französische Weine gewinnen kann, der eigentlich bessere Wein ist. Die Realität aber ist, dass Steven Spurrier eigentlich eine Weinschule hatte und Werbung für seine Weinschule machen wollte und eigentlich gar nicht im Sinn hatte, die Kalifornier gewinnen zu lassen. Und überraschenderweise haben die Kalifornier zum einen im weißen Bereich gewonnen, mit Chateau Montelena damals, im roten Bereich zumindest. Und da war die Krux dann letztlich, den Gleichklang mit den französischen Gewächsen einschlagen konnten. Die Krux, muss man sagen, dass die Jury, die rein aus Franzosen und sehr renommierten französischen Fachleuten bestand, mit den französischen Rotweinen sehr vertraut war, diese auch herausgeschmeckt haben, diese natürlich high gerated haben. Und dass nach der weißen Verkostung, wo 6 Kalifornier angestellt wurden und 4 der besten weißen französischen Weine, das aufgelöst wurde. Natürlich alle schockiert waren, oh wow, die Kalifornier waren besser und das kann doch gar nicht sein. Und dann hat man natürlich noch euphorischer, noch intensiver Fürsprache für die Franzosen gehalten. Also es gab so ganz viele dann eben auch kritische Stimmen nach dieser Probe, aber in diesem Film wurde es falsch dargestellt. Und das finde ich schade. Ich finde, da hat man als Filmemacher auch eine Dokumentationspflicht, also eine Verpflichtung zur Wahrheit, zur Ehrlichkeit, das darzustellen. Oder absolut. Ist das bei euch nicht so? Also geht es da mehr um die Story und dann am Schluss ist egal, was bei rauskommt. Also ich war super, super, super enttäuscht, als ich den Film gesehen habe und einfach die Story kannte. Naja, viele kennen die Story nicht, aber...
Also man muss ein paar Sachen, zwei Dinge unterscheiden, glaube ich. Also erstens ist es wirklich die Dokumentation oder der Spielfilm. Bei der Dokumentation ist es so, gerade Amerikaner sehr darauf bedacht, die größtmögliche, wie es schon heißt, emotionale Fallhöhe zu konstruieren. Und die ordnen quasi dieser Maximierung der Emotionen und der Gegensätze, auch wenn die vielleicht gar nicht groß sind, die bauschen das halt maximal auf, um das halt auch wirklich jemand, der vielleicht den Inhalt nicht so richtig rafft, aber zumindest mit der emotionalen Fallhöhe sich gepackt wird. Ein Deutscher oder Europäer neigen natürlich eher zur, sagen wir mal, journalistischen Dokumentation, in der sie halt wirklich tatsächlich immer wahrheitsgemäß Dinge aufarbeiten werden. Mhm. Sagen wir mal, zumindest nach bestem Wissen und Gewissen. Aber in Dokumentation in einer bestimmten Größenordnung, da arbeiten auch Juristen mit. Und es ist ja nicht so, dass, ja, also da kann man auch mal eine Frage stellen, ja, stimmt denn das so? Wir hatten das gesagt, habt ihr den Verkostungsprozess, wie ist denn der belegt, etc.? Das wären dann die Dinge. Also insofern Also wenn wir oder wenn ich so etwas mache, dann machen würde, dann würde ich durchaus zur Wahrheit neigen. Mhm. Weil das am Ende das Spannendere ist, ja, was Authentisches, Echtes. Also die Amerikaner neigen, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, oft zur, ja, zur Maximierung der Dinge, wenn sie, ja, oder gibt es auch durchaus Leute, die bei Interviews gar nicht sehr dem zu Interviewenden die Fragen vorher sagen, sondern die Antworten in den Mund legen, was er sagen soll.
Okay.
Weil eben was aus deren Sicht das Beste wäre.
Ja.
Das ist hart, ja, das kann man machen. Ich finde, natürlich kommt man irgendwo hin und meinetwegen, man kommt zu einem Winzer und will eben seine Geschichte aus ihm rausholen, ja. Also, keine Ahnung, das ist halt Matthias Schuh, den wir besucht haben, ja. Aus dem willst du die Geschichte hören, zum einen, seine Familiengeschichte, halt Winzer in so und so viel der Generation, ne, von West nach Ost gekommen, und du willst halt hören, dass er halt ein Rockstar ist, ne, weil er einfach ein Typ ist, der fährt Motorrad und ist Rockabilly und so. Diese Geschichte willst du rausarbeiten und das möglichst knackig. Nur ist der Matthias halt relativ dankbar, weil es kommt ganz alleine aus ihm raus. Den muss man dann nicht quälen zu solchen Antworten, aber da liegt es daran, wie stellst du die Fragen, dass er das antwortet.
Ne? Ja.
So, kannst aber auch anders, ist mir vollkommen egal, die Frage, du sagst jetzt das und das. Die Herangehensweise gibt's auch, ist schade, aber gibt's.
Funktioniert doch aber letztlich nicht, also das habe ich bei dir erlebt, dass du eine gewisse Vorstellung hattest, wie teilweise ich verschiedene Sachen besser rüberbringen könnte, aber wir sind dann doch bei meiner Variante geblieben, weil ich es in deinem Sinn nicht echt rüberbringen konnte, weißt du wie?
Ja, aber
also du hast mir eher Suggestionen gegeben, dass du gesagt hast, damit versteht es die liebe Oma Paluschke vom Fernseher auch.
Die gute Oma Paluschke, ne, die wird immer zitiert, ja, das ist toll.
Habe ich bei dir gelernt.
Das stimmt, das entstammt dem DDR-Fernsehen tatsächlich. Also weil ich bin ja beim MDR groß geworden und da waren natürlich viele vom DDR-Fernsehen noch da. Und die kamen alle aus Berlin. Und deshalb hieß der ominöse Zuschauer, hatte den Namen Oma Paluschke. Also nicht, keine Ahnung,
Frau Müller
Nina Normal oder irgendwie sowas, sondern oder Max Mustermann, nee, das war Oma Paluschke. Ja, also bei dir als Moderator oder als Gastgeber der Show, so wie das eben auch die Sommeliers weltweit, wie halt der Stewart oder die ganzen Leute, wie die das jeweils machen, aus dem muss ich ja nicht die Wahrheit rauskitzeln, sondern da geht es darum, möglichst klar, kurz und prägnant den Winzer vorzustellen oder den Zuschauer auf die Situation vorzubereiten. Und ja, da neige ich dazu, dann den anderen Vorschriften zu machen. Aber auch ja, das funktioniert. Also es muss am Ende authentisch sein. Ne? Das ist natürlich immer, ich komme dahin und sage, pass mal auf, sag mal das und das. Das sind natürlich nicht deine Worte und dann klingt das alles irgendwie Mist. Ja, und dann ist das auch doof. So, das will ja keiner. Also der Zuschauer am Ende auch nicht. Der kann halt nicht sagen, warum, aber der merkt dann irgendwie, der da redet irgendwie, ist ja nicht so, ist nicht bei sich irgendwie. Und irgendwie, denke ich bei dir,
denkst du oft genug auch so. Bei Winzern ist es immer leicht
zu erklären. Die haben einen Kleben.
Ja.
Nee, Also Authentizität ist sicherlich eins der wichtigsten Dinge, geht mir aber bei Interviews eben auch so. Ne? Also du hast ja was, lustigerweise auch oft passiert, dann wollen die Leute vorher Fragen haben, die du stellst und dann ich versuche das immer zu vermeiden, weil wenn man dann eher ungeübteren, also im Interview geben ungeübten Menschen vorher die Fragen gibt, bereiten die sich auf die Fragen vor. Das ist richtig, geht bis hin zu, das hatte ich jetzt gerade wieder, da war ich, wo war ich denn? Ich war gerade in der Türkei und in der Slowakei drin und da gab es mehrere Momente, wo so Sprecher, also irgendwie, da wollte David, in der Türkei war das sehr stark, da wollte eben der eigentlich Verantwortliche, wollte nicht sprechen oder beziehungsweise gesagt, naja, das mache ich nicht, also da schicke ich jemanden. Und hat da irgendwie so ein armes Hansel geschickt und dem wurde halt gesagt, was er sagen soll und ach dann Gott. Hat er das auswendig gelernt.
Ach.
Und dann klingt das natürlich richtig Mist. Ja. Und dann, okay, stellst du die Frage und dann stelle ich die meistens 2-3 Mal, bis er seinen auswendig gelernten Text dann wirklich runtergerasselt hat. Und dann stelle ich von hinten durch den Bus ins Auge dann inhaltlich diese Frage nochmal. Die klingen aber dann irgendwie anders, dass er halt eine echte Antwort, eine authentische Antwort gibt. Weil nur die ist die Antwort, die mich überzeugt und packt. Alles andere merke ich, wenn so einer da Ja, also Bratislava ist sehr schön, weil das ist eine Stadt, die sehr alt ist. Ja. Okay, alles klar. Können wir das nochmal machen? Deshalb sage ich eben sehr ungern Fragen vorher, weil dann haben die Chance vorzubereiten. Oder
du hast halt dann auch einen Pausen. Winzer, oder du lebst dann auch mit Pausen oder mit S.
Total. Also das Ä ist ja bei unserem Podcast ja dasselbe. Also da kommt ganz viel, also so diese Pausen, wo man merkt, das Gehirn rattert, der sortiert sich gerade nochmal. Aber das ist ja ganz normal. In einem normalen Gespräch ist das ja auch immer so. Mhm. Dann sagt er jetzt auch nicht, also mit dir kann ich jetzt nicht mehr reden. Ja, das ist, nervt mich total, weil du immer Ä sagst. Also es gibt ja ganz schlimme Ä-Sager. Aber so ein Winzer, wenn man da jetzt hinkommt, der hat ja auch so, Mensch, jetzt kommt's Fernsehen. Also ich will unbedingt sagen, also wir haben da hier ein neues Etikett gemacht und dann haben wir das und das und dann merkt man richtig so, dass das sitzt, das ist in dem drin. Ne? Mhm. Dann stellt man dem erstmal so ein paar Fragen, wo er sich so abarbeiten kann, das alles loslässt. Das kann man später alles löschen und dann fängt man das eigentliche Interview an, wo er dann ganz normal redet. Ja, und am Ende merken auch alle, dass das dieses authentische, emotionale Sprechen, also so ganz echt, das ist das, was fetzt und dem man folgen kann und will.
Das kannst du auch über die Maßen gut. Also die Leute herausfordern, dass sie echt sind.
Das habe ich von meinem lieben Freund, habe ich glaube schon mal erwähnt, ne? Wolfgang Lippert.
Hast du noch nicht erwähnt, aber kannst du gerne erzählen. Also
erzähle dir das auch ungefragt immer wieder. Der hat einmal einen wahnsinnig schlauen Satz gesagt, und zwar sei ein guter Gastgeber. Also macht die Situation irgendwie angenehm, ja, weil das ist natürlich für so einen armen Menschen, der da vor einer Kamera gesetzt wird, also ganz alles absurd, ja. Der soll da die Hose runterziehen und quasi sein ganzes Leben erzählen. Da stehen halt 5 Mann drumherum, die sagen, nee, noch Moment, noch mal, da muss noch mal das Licht. Ach, der Ton war gerade nicht. Und so, dann fängst du immer so wieder von vorne an, wobei ich da ein ganz tolles Team von Jungs habe, die genau wissen, wie sowas, dass das eben minimalinvasiv sein muss, ja, dass die Aufregung für den, der interviewt wird, möglichst gering gehalten wird, weil das sonst zu viel ist, ja. Also das ist so das Gewusel da, 3 Kameras aufbauen und Licht und Ton, hast du nicht gesehen, das ist, was manchmal denkt man, eieiei. Und dass man dann aber versucht, diese Situation so normal wie möglich zu machen, also zu einem ganz normalen Gespräch werden zu lassen, zu einer Plauderei. Und dann innerhalb dieser Plauderei, deshalb kommen ganz oft in so einem Interview Fragen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber nur um so ein Vertrauenslevel zu schaffen, um dem anderen auch die Angst zu nehmen, dass du den jetzt hier auf den Topf setzt und sagst, so jetzt überführe ich dich. Du hast also die Glykolgeschichte, die hole ich jetzt aus raus. Und was ist eigentlich mit, ne, und von wegen biodynamisch? Und das ist gar keine Brennnesselsuppe, was du da machst. Und das will man ja, also dieses Gefühl muss man den Menschen nehmen und sagen, okay, es ist ein echtes Gespräch und dann kommt da auch was Echtes bei raus.
Was du echt gut kannst. Also das habe ich so bei dir immer bewundert. Und man hat immer so das Gefühl, es geht um die Wahrheit. Also um den Kreis auch wieder zu schließen. Also bei all deinen Fragen, es geht nicht darum, möglichst irgendwas Hetzerisches oder irgendwas Spektakuläres herauszulocken, sondern Echtheit darzustellen. Und das finde ich, und da versuche ich den Bogen zu kriegen bei Weinfilmen. Ein Weinfilm, den ich persönlich sehr schätze, da wo ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe, wo ich aber finde, es völlig überspitzt dargestellt, ist Somme. Also diese Somme-Reihe. Der erste, also jeden, der die Filme noch nicht kennt, kann ich die ans Herz legen. Es lohnt sich, diese eben auch bei Amazon runterzuladen oder sich die DVDs zu kaufen.
Die DVD kann man auch bei Silvio borgen, der holt die aus seiner DVD-Sammlung
genau.
Ich glaube, er hat sie auch als VHS.
Manchmal spiele ich sie auch nach. Also da geht es unter anderem um die Master-Sommelier-Prüfung, die ja so eine der härtesten Prüfungen der Welt ist. Und 4 Kandidaten werden dort begleitet, werden authentisch begleitet, wie sie sich darauf vorbereiten, wie sie total, also wie ihr Leben Wein wird. Aber es wird so überspitzt, so dermaßen überspitzt dargestellt, obwohl es die härteste Prüfung der Welt ist. Und viel Respekt vor allen, die es geschafft haben, dass man die Lust daran verliert. Es animiert nicht dazu, dass man sagt, ja, das möchte ich auch, juhu, Wein soll auch mein Leben sein, sondern man bekommt dermaßen viel Abstand zu eigentlich den Stories, dass es danach keinen Spaß mehr macht, überhaupt den Gedanken daran zu verschwenden, irgendwie Zombie werden zu wollen. Also egal in welcher Gradation oder auf welcher.
Dann finde ich da der Film noch viel bewirkt. Also ich finde es sehr, sehr ehrenwert, wenn nicht jeder versucht, Zombie zu werden.
Stimmt allerdings auch, ne?
Also das mit den Bundestrainern, ja. Ich finde auch, man müsste mal einen Film machen, damit man klar macht, dass so ein Bundestrainer einen relativ harten Job hat und dass man ihn nicht kann. Also, weil, ne, wie du weißt, zu jedem größeren internationalen Turnier sitzen in Deutschland 18 Millionen Bundestrainer, ja, und wissen es irgendwie alle besser. Und beim Wein ist es ja manchmal auch ein bisschen mühsam, wenn du so ein paar, wenn du so gepflegtes Halbwissen hast und dann versuchst im Restaurant so einem Sommelier zu erklären, wie das hier alles funktioniert. Insofern wäre es, also das ist doch super, wenn der Film das bewirkt bei dir.
Ja, ja, es gibt andere Filme, wie zum Beispiel so. Uncorked, da ist das Gegenteil. Also da versucht ein junger Mann aus nicht so idealen Verhältnissen, also die Eltern haben zwar ein Restaurant, aber die haben mit Wein nichts am Hut, versucht sich eben der Sommelierie anzunehmen. Und ich finde, da ist das filmografisch ganz, ganz schlecht umgesetzt. Er ist zwar auch nach Frankreich gereist und auf Netflix läuft er noch. Es wirkt so beholfen. Es wirkt so, wir wollen die Story erzählen, aber es kommt nicht wirklich.
Mühsam trifft es.
Also die haben so alle Register der Emotionen gezogen, aber es fehlt so dieser Funke. Da kann ich mir vorstellen, war es vielleicht die Schneidetechnik oder wie auch immer. Also dass die Profis da nicht ganz so Halbwissen, aber...
Also schwer zu sagen, woran es liegt, dass es am Ende so geworden ist, ob es der Schnitt war, keine Ahnung. Ich finde, man muss aber, wenn der Podcast über Weinfilme geht, erstmal konstatieren, im deutschen Fernsehen Fiction gibt es im Prinzip nichts. Es gibt die klassischen Dokus.
Ich würde die mit Stuart Pickett, die... jetzt ist mir echt der Name entfallen.
Das ist Doku. Ja. Das ist ja Doku, da geht's auch, also bei Netflix gibt's auf jeden Fall viel zu finden, aber der größte Teil davon ist irgendwie Quatsch. Ich finde diese Hommage-Filme an dieses Weingefühl, so wie ein gutes Jahr mit Russell Crowe, ist cool. Aber in dem Doku-Bereich sieht es irgendwie sehr mühsam aus. Ne? Also in dem Fundus der Öffentlich-Rechtlichen zu gucken, ist auch schwer, weil das sind diese klassischen altbackenen Dinger. Irgendjemand schnarcht durch eine Weinregion und geht von einem Winter zum anderen und jetzt sag doch mal. Und da hörst du wirklich immer, dass er inner und bitte gesagt hat. Und das ist alles, finde ich, leidet an dem Nicht-Authentischen.
Und das stimmt. Und Stuart Pickett mit Weinwunder Deutschland wäre eher nicht so ein außergewöhnlicher Typ, wäre die Story vielleicht auch eher lau.
Also genau, ja. Also ich finde, und das muss man unterscheiden, will man einen Doku, also ich finde, was man machen kann und was mir fehlt, sind wie so ein Weinführer als Filmvariante. Also geile Weingüter, die vorzustellen und sagen, fahr da hin. Da geht es noch nicht mal um den Wein, sondern das ist so ein geiles Estate, sei es jetzt in Südafrika, sei es in Deutschland, Frankreich, keine Ahnung. Sowas würde ich mir sofort angucken. Wenn das toll aufgearbeitet ist, dann sind es die Porträts, die mich interessieren. Der Winzer, weil da gibt es wahnsinnig tolle Geschichten zu erzählen und auch diese ganzen Geschichten rund um den Wein. Aber das wollen wir alles nicht verraten. Ich meine, wir wollen das doch zusammen machen, oder?
Wäre schön, ja.
Da sind wir dran. Und was, glaube ich, auch noch funktioniert, ist dann eben mit Leuten wie dir oder Pigit, die einen durch etwas durchführen, ein Thema aufarbeiten und dann eben nicht nur auf dem Weingut sind, sondern eben vielleicht auch ein paar mehr Stationen besuchen und zeigen, je nachdem, was die Geschichte ist, und das so tatsächlich filmerisch aufarbeiten. Aber so zu konstatieren, könnte man jetzt sagen, du hast eine Top 5 von Filmen, die man gesehen haben muss.
Ich würde wahrscheinlich doch, wenn ich die, ja, das, ja, ich tue mich da wirklich, also ich würde in der Tat trotzdem die Sommenreihe da mit hineinnehmen. Meine absoluten, in der Tat, Lieblingsfilme sind dabei Ein gutes Jahr, also Nummer 1. Auf gleicher Ebene Der Wein und der Wind wäre ebenfalls Nummer 1. Also die sind für mich auch so eine Schublade dann letztlich. Die Sommenreihe würde ich auf Platz 2 setzen. Sour Grape. Das ist ein Weinfilm, da ging es um den größten Weinfälscher aller Zeiten, Rudy Kunoyawan, die Dose jetzt nicht weiter aufmachen, dem würde ich auf alle Fälle mit ans Herz legen, und ich würde Montovino, da geht es um die Globalisierung des Weinhandels und so weiter, es ist eine Dokumentation, würde ich ebenfalls mit in diese Top 5 hineinnehmen. Und dann wäre es das auch schon.
Ja. Also da gibt es eben auch... Stimmt dir zu.
Es gibt eben auch so Filme,
ich meine, bei Netflix gibt es noch ein paar, ne? Also die man da, wenn man da mal
nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Also sowas wie Wine Country, das ist Bullshit, weil da geht es um eine Gruppe 50-jähriger Frauen, die sich jeden Tag zulöten. Das ist noch nicht mal lustig.
Ich finde, ja, aber auch. Ist das jetzt also sehr charmant auf den Punkt gebracht? Ja. Also allein jetzt lohnt das Schauen dann doch, um herauszufinden, wie genau Silvia das gemeint hat. Auch Uncorked kann man gucken. Also
ja, es ist okay.
Es ist okay. Sagen wir es mal so, das ist eher so eine Recherche-Geschichte. Also man bildet dann so, sich so seine Meinung und muss dann wirklich ein bisschen frustriert feststellen, ey, so richtig Fetziges gibt's nicht. Hm. Und insofern liegt es doch jetzt an dir und mir, Silvio, das zu ändern. Also toll. Komm, wir legen jetzt hier mal auf, machen mal Schluss, rufen mal alle Chefredakteure an und sagen, Leute, das muss alles anders werden, so kann es nicht weitergehen.
Vorher noch, ich packe meinen Koffer.
Nee, du wolltest ganz kurz, da vorher noch, bitte, was ist denn jetzt hier Nummer 2 im Thekenweinwissen? Nee, Weintheken, nee, Thekenwissen im Allgemeinen.
Im Thekenwissen.
Komm, ein Kracher noch. Also das mit den, wie viele Arbeitsstelle brauchen Winzer oder wie viele Entscheidungen musst du ja im Jahr treffen oder in einem Weinjahr treffen, fand ich nicht so cool. Los, einen noch.
Ach, ich weiß echt nicht, was so richtig cool ist. Ich bin da jetzt nicht wirklich drauf vorbereitet. Ich überlege, das ist natürlich aber auch Nerdwissen, aber vielleicht ist sowas ganz hilfreich. Aus wie viel Holzarten besteht traditionellerweise ein Fass? Ein Holzfass, ein Barrique-Fass.
Also Barrique bezeichnet ja die Größe, richtig? Also ja. Wie viele Liter es sind.
Und okay. Wie viel? Okay, lass uns das erstmal nehmen. Oh. Dann prägt es mit den Holzarten das nächste Mal. Was ist ein Barrique?
Im Moment. Das habe ich ja, das heißt, also haben wir ja schon. Aber Holzarten finde ich gut. Also okay. Das kann ja so viel nicht sein. Also aber ich habe die Seitenbretter, keine Ahnung, also die Längsdinger. Da würde ich sagen, es ist eine Holzart, weil das muss alles gleich sein. Dann könnten vielleicht die beiden Deckel noch eine andere Holzsorte sein und vielleicht der Pfropfen, der reingeht. Also würde ich sagen, jetzt 3.
Also richtig geantwortet, falsch gedacht. Also grundsätzlich Barrique, das weiß auch nicht jeder, ist eine feste Normgröße mit 225 Liter Inhalt, die eigentlich traditionellerweise aus dem Bordelais stammt und die genau diese Normgröße hat, damit man eine gewisse Anzahl von Fässern in ein Schiff hineinbekommt. Deswegen hat man die damals genommen und gesagt, damit nicht ein Fass groß und eins klein ist, damit man so ordentlich stapeln kann, hat man im Prinzip diese Normgröße, um es nach England zu verschaffen oder verschiffen oder wo auch immer hin. Haben die immer 225 Liter. In Burgund zum Beispiel heißen die Pierres, haben 228 Liter, weil sie eben anders teilweise transportiert, gelagert wurden oder wenn man einfach was anderes nachmachen wollte. Also fast jede Weinregion hat eine andere Fassgröße mit einem anderen Namen, mit einer anderen Normung. 3 ist richtig. Und zwar werden traditionellerweise die Deckel aus Kastanienholz, die Dauben aus Eichenholz und die Ringe aus Haselnussholz gefertigt. Daher also mit dem
Pfropfen. Die Ringe? Und das ist doch Metall, oder?
Ne, es gibt Metallringe, aber traditionellerweise wurden die früher schon aus Holz da ummantelt. Und wenn du dir ein Holzfass anschaust, sind da auch mal Holzringe drumherum. Okay. Und das ist Haselnussholz. Daher, ja.
Ey, dann lag ich doch super, Herrgott, nochmal.
Ja, super.
Ich lag vorhin mit meinen 400 auch nicht so schlecht. Ihr möchtet auch mal gelobt werden, Herrgott.
Das nehme ich mir gern für die nächste Folge vor.
Mich zu loben.
Dich zu loben.
Das lieber.
Also wie oft möchtest du gelobt werden? Also dann habe ich da was. 3. Ich lobe dich in der nächsten Folge, lobe ich dich 3-mal.
Das wäre natürlich toll. Aber ich muss es mir, also ich neige leider dazu, immer sehr wenig zu loben, obwohl ich von so vielen Menschen umgeben bin.
Das stimmt.
Irgendwie noch zumindest, die so toll sind, sei es mein Team, mit dem ich irgendwie auf der Welt, durch die Weltgeschichte fahre, die lobe ich auch alle zu wenig. Und meine Kinder auf jeden Fall auch. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, jetzt geht's. Ich packe meinen Koffer.
Ja, was packst du noch?
Los, pack du mal.
Ich packe meinen Koffer und packe dieses Mal einen regionalen Wein dort hinein. Und zwar einen 2007er Traminer von meinem lieben Freund Karl Friedrich Aust aus Sachsen. Und der Karl Friedrich schafft es in der Tat, Weine mit Seele zu produzieren. Das finde ich ganz, ganz großartig. Also Weine, die letztlich sind wie der Winzer selber. Und er selber, und das ist nicht despektierlich gemeint, ist eine kleine Diva, und seine Weine sind genauso. Sie möchten gesehen werden, sie möchten erkannt werden, sie möchten verstanden werden. Wenn man sich selber die Mühe macht, sich auf diesen Wein einzulassen, dann hat man was richtig Großes vor sich. Also niemals Weine auf den ersten Blick, niemals Weine, die sofort, obwohl sie manchmal attraktiv sind, aber gefallen, wo man den Tiefsinn erkennt, aber Weine mit wahnsinnig viel Charakter. Also einer meiner ersten Weine, als ich nach Sachsen kam, die ich probieren durfte, war dieser Traminer von Karl Friedrich aus, die mich sehr begeistert und von diesem Weinland und deren Möglichkeiten mehr als überzeugt haben. Und was bei Kompadierenkoffer, was möchtest du mit mir auf dieser einsamen Insel, auf der wir stranden, trinken?
Ich trinke erstmal deinen Wein aus und meinen verstecke ich.
Was versteckst du denn vor mir?
Ich würde das Weingut Schäfer.
Welche Schäfer?
Ja. Das Schäfer mit Doppel-F. Und naja, da geht es mir tatsächlich um den Weiß- und den Grauburgunder.
Ah, cool.
Und da gibt es eine spezielle, also ich muss natürlich gestehen, dass ich den Wein von dir einst bekam oder als Empfehlung übersandt in meiner quartalsweisen Zusendung von Weinen, die man so getrunken haben muss. Und das war ein Knaller. Also ich bin nicht so der Weiß- und Grauburgunder-Fan. Oder anders, ich werde es langsam. Also ich habe eine große Riesling-Phase langsam hinter mir. Bin jetzt so zwischendurch, durch das viele Reisen, war meine große Zuflucht in all diesen Ländern im südlichen oder Mittelmeerraum, war das Sauvignon Blanc. Und ich habe jetzt eine große Leidenschaft für deutschen Burgunder entwickelt. Und die haben, das sind knaller Weine. Das ist, ja, endlich mal, also häufig hat man beim Weiß und beim Grauburgunder, gerade beim Weißen, ist es, sag ich mal, eine sehr flache Kurve, ja? Also so rein geschmacklich. Da muss man schon sehr tief hinein riechen, schmecken und arbeiten, um da so ein bisschen was Charaktervolles zu finden. Oder charaktervoll, das klingt jetzt auch falsch, aber das, was so ein bisschen, ja, fetzt. Und da wurde, ich meine, vielleicht kannst du ehrlich gesagt mehr dazu erzählen, als ich das kann.
Also ich meine auch, sie werden Schäfer ausgesprochen, nicht Schäfer, aber das ist, würde ich...
Du hast recht, laut deutscher Sprachregelung, das kann ich als Germanist nochmal einwerfen, natürlich mit Doppel-F wäre es Schäfer, da hast du völlig recht, und nicht Schäfer.
Sitzen in Eschendorf
im Fränkischen und für mich... Möchten wir uns beim Weingut Schäfer schon mal entschuldigen.
Kein Problem, ich glaube, sie können es dir nachsehen. Du hast ja rein von der Flasche und wahrscheinlich auch nach der Flasche den Namen erst gelesen. Und da wird es alles ein bisschen länger gezogen, also nach der Flasche.
Okay, alles klar.
Kommt, ja.
Aber ich habe zumindest mal, wie ich von dir erfahren habe, alles ausgetrunken, richtig?
Ich glaube ja, ja. Also die letzten Flaschen, die du bekommen hast, ist einer der wenigen Weine, die du nachgeordert hast, weil meistens probierst du ja neu. Die hatten ein spanisches Label, also die waren eigentlich für Spanien vorgesehen, und dankbarerweise haben wir die für dich da noch rauslösen können, damit du da auch im Fluss bleibst sozusagen. Und für mich so eins der Weingüter, die ich sehr interessant finde, weil die zum einen Silvaner auf eine ganz einzigartige Weise leben. Das ist für mich eine der schwersten Rebsorten, Silvaner. Das können wir auch irgendwann noch mal ein wenig ausführlicher. Wir sind jetzt schon fast an einer Stunde dran.
Wir sind darum zu lang, möchte ich es gar nicht sagen. Wir haben so vor uns hingetrödelt. Oh je.
Und das ist für mich eins der Weingüter, weil du mich um Ausführungen batst, die sowohl Attraktivität als eben auch Tiefgang mit in sich vereinen und sehr, sehr außergewöhnlich und gar nicht so fancy Weine produzieren. Also auch Weine, die du dann eben auch aufgrund ihrer selbst als besonders ersehen konntest.
Ja, sie sind einfach außergewöhnlich in ihrer, man hat den Burgunder absolut klar geschmeckt, aber da war noch ganz viel mehr drin, und das fand ich ganz toll.
Ich würde noch ein Wein aussprechen, bevor du das Ganze finalisieren möchtest, unserem Partner möchte ich danken, Jörg Steiner. Und es ist nämlich gerade wieder passiert, dass neue Wine Places ausgezeichnet wurden. Wine Places, ich weiß nicht, ob du das weißt, sind verschiedene Weinorte in Deutschland, verschiedene Weinbars, Restaurationen, Weinläden und damit verbunden verschiedene Weinpersönlichkeiten, die eben in dieser anonymisierten Gesellschaft immer mehr Wertigkeit bekommen, die diese Plätze betreiben. Also ein Wine Place ist immer ein Ort, wo eine Person dahinter steht, die namhaft dafür ist. Und 6 neue sind gelobt worden. Und mittlerweile hat die Wine Places Familie 40 Mitglieder, werden in einem Booklet dargestellt, in einer tollen Online-Präsenz dargestellt. Und ich finde es toll, dass sich eben die Firma Gerolsteiner, die uns hier auch begleitet, dafür einsetzt, dass eben der geneigte Weintrinker zu diesen Weinorten, die manchmal recht versteckt, manchmal eben auch nicht nur in den Main Cities zu finden sind, darstellt und diese unterstützt. Daher ein Riesendank an Gerolsteiner, zum einen für die Präsenz hier und eben für Engagement allgemein in der Weinwelt.
Da sage auch ich danke. Und danke fürs Zuhören.
Riesendank, Dankeschön. Und bis zur nächsten Folge von Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast. Liebe Grüße nach Griechenland. Bis gleich.
Ja, Yassas.
Sag lieber Yamas, das ist schon um 12.
Ach so, ja. Yamas, Yassas. Ich gehe mal unten an der Rezeption fragen,
was du trinken sollst.
Was ich trinken soll.
Genau.
Bis später.
Bis bald einmal. Ciao.
Tschüss.